Silas, für die freundliche Begrüßung und für all das, was wir gehört haben. Ja, ich bin auch sehr gespannt, so 24 Mal Weihnachten neu erleben. Und die Predigtserie zielt ja auch ab, dass Menschen, die vielleicht mit dem Glauben nicht so viel am Hut hatten, auch in die Gottesdienste zu kommen, aber dass wir auch, wir persönlich, uns aufmachen, Weihnachten neu zu erleben. Und ich finde, Ich finde es ganz wichtig, dass wir nicht nur eine Tradition haben. Traditionen haben auch was Schönes, aber dass wir auch an dem, in der Adventszeit, aber auch am Heiligabend und in der Weihnachtszeit Gott ganz neu erleben. Um das geht es eigentlich. Ich darf ja heute die zweite Predigt aus dieser Predigtserie predigen. Wer das Buch hat, 24 Mal Weihnachten neu erleben, wer noch keins hat, draußen gibt es noch Bücher käuflich zu erwerben für 15 Euro. Und wer das Buch schon hat, wir sind heute am Tag 8. Und bevor ich ein paar Gedanken mit euch dazu teile, möchte ich die Geschichte vorlesen, um die es heute Morgen geht. Und ich habe da eine neue Bibelübertragung, gibt es da dazu, auch aus dem, von denen, die das gestaltet haben. Und die Bibelstelle steht in Johannes 4, die Verse 5 bis 30. Die, die sich in der Bibel auskennen, kennen die Geschichte natürlich. Aber ich möchte sie vorweg vorlesen und dann möchten wir miteinander ein paar Gedanken teilen. In der Nähe von Sichar in Samarien liegt das Grundstück, das einst Jakob seinem Sohn Josef vererbt hat. Und dort befindet sich auch der bekannte Jakobsbrunnen. Als sich Jesus müde von vielen Laufen gegen Mittag an diesen Brunnen setzte, kam eine Samariterin, um Wasser zu holen. Da seine Jünger inzwischen in den Ort gegangen waren, um etwas zu essen zu holen, bat Jesus die Frau, gib mir bitte etwas zu trinken. Doch die Samariterin entgegnete, du bist ein Jude, ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um sowas bitten? Ich meine, ihr Juden vermeidet doch jeden Kontakt mit uns Samaritern. Jesus erwiderte, wenn du wüsstest, wie sehr Gott die Menschen beschenken will, und wer dich da gerade um diesen Gefallen bittet, dann würdest du ihn um einen Gefallen bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau sah ihn erstaunt an. Dieser Brunnen ist ziemlich tief und du hast nicht einmal eine Schöpfquelle dabei. Woher willst du denn lebendiges Wasser bekommen? Meinst du etwa, du wärst etwas Besseres als unser Stammvater Jakob? Der hat uns nämlich diesen Brunnen hinterlassen und selbst daraus getrunken. Mit seinen Söhnen und seinem Vieh. Da antwortete Jesus, wer von diesem Wasser trinkt, der wird bald wieder durstig. Wer dagegen von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst haben. Denn dieses Wasser wird in ihm selbst zu einer Quelle werden. Einer Quelle, die bis ins ewige Leben fließt. Da bat die Frau, von diesem Wasser hätte ich gerne etwas. Dann möchte ich nämlich nie mehr zum Brunnen kommen, um zu schöpfen. Jesus sagte, hol deinen Mann her. Doch die Frau erwiderte, ich habe gar keinen Mann. Stimmt, sagte Jesus, du warst 5-mal verheiratet und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Da entgegnete die Frau, du bist ganz offensichtlich ein Prophet. Wenn man die Geschichte so liest, mag der eine oder andere denken, was hat denn das mit unserem Weihnachten zu tun? Oder das ist ja keine typische Weihnachtsgeschichte. Ich glaube, keiner von uns hat am Heiligabend in der Familie diese Geschichte gelesen und hat gesagt, das ist jetzt die Weihnachtsgeschichte. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Aber ich glaube, wir können einiges von dieser Geschichte lernen und wir können auch einiges davon lernen, was es bedeutet, Weihnachten neu zu erleben, wenn wir die Wahrheiten, die hinter dieser Geschichte stehen, entdecken. Wir sagen ja zu Recht, Weihnachten ist Fest des Lichts, der Liebe und des Lebens. Und deshalb ist das Fest ja auch, und da kann ich mich mit dem Silas auf eine Ebene stellen, ich mag Weihnachten auch, weil das so ist. Die Lichter, die Wärme, die Kerzle, die Geschenke, all das gehört ja zu Weihnachten zu. Und Weihnachten ist auch das Fest des Lebens. Und deshalb hat dieses Fest ja auch auf uns eine Wirkung, eine große, weil es unsere drei großen Sehnsüchte berührt, nämlich Liebe, Licht und Leben. Und deshalb tun wir auch in der Herbstzeit und in der Adventszeit machen wir Lichter an. Also wir mögen ja die Dunkelheit nicht. Wir sind ja keine Nachtschattengewächse, sondern wir lieben das Helle. Und was wir auch nicht mögen, ist Lieblosigkeit. Das mag ja keiner von uns. Wir mögen es ja, wenn jeder mit uns lieb umgeht. Und wenn wir in diesem Jahr darüber nachdenken und darüber sprechen, wie wir Weihnachten neu erleben können, dann hilft uns sicher diese Aussage von Jesus. Oder dann hilft uns auch die Aussage, dass Jesus von Gott gesandt wurde, um mehr Licht, mehr Leben und mehr Liebe in die Welt zu bringen. Der Stern von Bethlehem steht für dieses Licht, das Gott uns bringen wollte. Das neugeborene Kind in der Krippe steht für das Leben, das Gott schaffen möchte. Und die Ehrfurcht der Hirten, mit der die Hirten das Kind begrüßten, steht für die Liebe, die durch dieses Kind in unserer Welt wachsen soll. Deshalb, wie anfangs erwähnt, ist ja Weihnachten ein Fest von Liebe, vom Leben und vom Licht. Und deshalb hat es auch so eine Wirkung auf uns. Und dazu, dass es uns dient, auch die Geschichte von heute Morgen, die ich ja anfangs gelesen habe. Obwohl die Geschichte ja gar nicht weihnachtlich klingt, sondern sie spricht eher von Härten des Lebens. Aber vielleicht können wir uns gerade deshalb damit identifizieren, weil auch für die Frau, von der diese Geschichte handelt, Licht, Leben und Liebe gesucht hat, das war eine Sehnsucht, weniger eine Lebensrealität. Ich möchte jetzt aus der Neuen Leben-Übersetzung die drei Verse lesen und im Lauf der Predigt auch ein paar Verse mit dazu nehmen. Es war die Situation, er kam zu der samaritanischen Stadt Sychar in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung setzte sich Jesus um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Und jeder, der schon länger mit Jesus unterwegs ist, der schon länger in die Bibel gelesen hat, kennt ja die Geschichte und kennt auch die Wahrheiten, die da drin sind. Und jeder hat so eine Idee, wie man diese Stelle auch auslegen kann. Aber vielleicht kommen wir heute noch auf ein paar andere Punkte. Also, eigentlich gibt es ja in dieser Geschichte mehr als genug Licht. In älteren Übersetzungen steht, dass es um die sechste Stunde war, also um 12 Uhr mittags. Also wenn die Sonne am höchsten stand im Westjordanland. Kann man sich das vorstellen, wer in Israel war, weiß, was Westjordanland bedeutet. Und es kann ziemlich heiß sein. Und wenn man die Geschichte von diesem Aspekt sieht, dann denkt man, wie kann man so dumm sein? Um 12 Uhr mittags, wenn der Planet am meisten sticht, an einen Brunnen zu gehen und Wasser zu schöpfen. Wasser zu schöpfen und dann nach Hause zu schleppen. Das macht eigentlich niemand. Aber vielleicht ist das ja gerade der Grund, warum es diese Frau macht. Denn sie war sich sicher, wenn ich um die Uhrzeit zum Brunnen gehe, wird niemand anders dort sein. Und plötzlich sehen wir, dass trotzdem die Sonne so hoch stand, dass da viel weniger Licht im Leben dieser Frau ist, als das auf den ersten Blick scheint. Die Frau geht am hellsten Sonnenlicht an den Brunnen. Warum? Weil sie das Licht scheut. Eigentlich ein Paradox, oder? Warum ist das so? Kommen wir noch drauf. Und dann hat sie Pech, besser gesagt, eigentlich hat sie Glück. Denn diesmal ist schon jemand am Brunnen. Also sie ging an den Brunnen, um niemanden zu treffen, und jetzt sitzt dort tatsächlich jemand schon am Brunnen. Das kann sie von Weitem sehen. Sie zögert kurz und dann merkt sie, Gott sei Dank, sie ist ein Fremder, einer, der mich nicht kennt. Also geht sie weiter zum Brunnen. Und als sie am Brunnen ist, was ja sehr ungewöhnlich ist zu der damaligen Zeit, spricht sie den Mann an. Und wir wissen, das ist Jesus. Und Jesus sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum Jesus zu ihr sagt, gib mir zu trinken? Ihr denkt ja, logisch, der hat Durst. 12 Uhr mittags kann man schon mal Durst haben. Offensichtlich ist, der hat gar keine Schöpfkelle dabei, um sich selber Wasser aus dem Brunnen zu holen. Und gib mir zu trinken, diese Bitte von Jesus zieht sich durch das Leben von Jesus. Dass Jesus sagt, gib mir zu trinken. Angefangen in der Nacht, als das schreiende Baby an die Brust seiner Mutter gelegt wird. Und dann die vielen biblischen Geschichten, in denen Jesus mit den Menschen isst und trinkt, bis hin zu dem berühmten Wort am Kreuz, mich dürstet. Und vielleicht wäre es auch mal spannend, das bis in unser eigenes Leben zu verfolgen. Und können wir uns das vorstellen, auch heute Morgen, dass Jesus zu uns spricht, gib mir zu trinken. Kann es sein, dass der in die Welt gekommen ist, um uns allen zu helfen, es auf diesem Weg nicht tut, dass er erstmal um Hilfe bittet? Dass er deshalb selbst als hilfloses Baby auf die Welt gekommen ist? Kann es sein, dass Jesus einen Durst hat, den nur wir allein stillen können? Und dass in dem Moment, in dem wir beginnen, den Durst von Jesus zu stillen, unser Herz mehr und mehr von der Liebe, vom Leben und vom Licht erfüllt wird? Gehen wir weiter in der Geschichte. Sie erwiderte, du bist Jude und ich bin eine Samariterin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Also Jesus sagt hier, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, wenn du wüsstest, mit wem du es zu tun hast, dann würdest du merken, dass du mit jedem Becher Wasser, den du Jesus reichst, zunehmend dein eigener Lebensdurst gestillt wird. Und du würdest spüren, wie mehr und mehr dein Leben mit Licht, mit Leben und Liebe gefüllt wird. Ja, wenn du wüsstest, auf wen du dich da einlassen würdest, wenn du dich auf den Weg machst. Und wenn wir uns auf den Weg machen, Weihnachten neu zu erleben, wenn wir Zeit investieren an Weihnachten in der Adventszeit, dass die Zeit, die wir darin investieren, dass da sich in uns etwas Ewiges verwandelt, dass wir in unserem Herzen tragen und dass die Lichter, die wir an Weihnachten ausstecken, zum Zeichen werden, dass es in deinem eigenen Leben hell geworden ist. Wäre das nicht ein gutes Symbol? Ich mache eine Kerze an, weil es in meinem Leben hell geworden ist. Wir machen ja meistens Kerzen an oder das Licht an, weil wir die Dunkelheit nicht mögen. Und ich kann euch sagen, wenn man älter wird, braucht man mehr Licht, dass man überhaupt lesen kann. So als Kind reicht es noch, als mit der Taschenlampe unter der Bettdecke zu lesen, damit es die Eltern nicht merken. Aber das kannst du, wenn du älter bist, nochmal so. Gehen wir weiter in der Geschichte. Ich hoffe, ich habe ein bisschen herausgefordert. Jesus fordert dich heute auf, gib mir zu trinken. Ich möchte am Schluss der Predigt noch dazu kommen, was das vielleicht bedeuten könnte. Und dann sagt die Samariterin, aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer, entgegnete sie. Und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Bitte Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Wir sehen, die Frau am Jakobsbrunnen ist doch kritisch. Lebendiges Wasser, was soll das denn überhaupt sein? Könnt ihr jetzt eine Umfrage starten? Was ist denn für dich lebendiges Wasser? Was bedeutet es für uns, dass wir sagen, in uns ist eine Quelle, aus der lebendiges Wasser fließt? Lebendiges Wasser, das war in Israel der Begriff für Quellwasser. Doch sie wusste, hier in der Einöde gibt es doch keine Wasserquelle. Nirgendwo im Westjordanland, weit und breit. Die Samaritaner sind ja schon froh, dass sie diesen Brunnen haben. Ein Brunnen, den sie von der Geschichte nach ihrem Stammvater Jakob zu verdanken habe. Und jetzt bildet sich dieser dahergelaufene Fremde ein, eine Quelle gefunden zu haben. Dann wäre ja mehr als unser Stammvater Jakob. Und sie denkt, das ist doch Blödsinn, dem ist doch gar nicht so. Denn hier gibt es doch keine Quelle. Und sie denkt bei sich, Mann, du hast ja nicht mal eine Schöpfkelle dabei. Du bist sogar darauf angewiesen, dass ich dir einen Becher Wasser gebe. Was hast du mir schon anzubieten? Und trotzdem rührt es etwas in ihr oder macht es etwas, macht sie das neugierig. Lebendiges Wasser. Trotzdem ist sie skeptisch, denn bei den Erfahrungen, die sie gemacht hat, wird sie sich hüten, ausgerechnet auf diesen fremden Typen am Brunnen reinzufallen. Und auf der anderen Seite legt natürlich die Ankündigung von Jesus eine tiefe Sehnsucht in ihr frei. Was wäre, wenn er wirklich lebendiges Wasser hätte? Was wäre, wenn es wirklich mehr Licht in mein Leben geben würde? Und dann kommt es wie so eine kalte Dusche. Was sagt Jesus zu ihr? Jetzt wird es spannend. Geh, ruf deinen Mann mit hierher, sagte Jesus zu ihr. Und plötzlich fühlte sie sich entdeckt. Und sie denkt, das musste ja so kommen. Er hat wieder voll reingefasst in meine Wunde. Wenn die Frau gerade noch sowas gespürt hat, wie erste Ansätze von Hoffnung, so ist es plötzlich mit einem Mal vorbei. Und dann sagt die Frau zu Jesus, ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Und was sagt Jesus? Das stimmt. Du hast keinen Mann. Du hattest 5 Ehemänner und mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Und dann könnte man ja denken, warum macht Jesus das? Das möchte man ja am liebsten fragen. Was hat es mit dem lebendigen Wasser zu tun, dass sie 5-mal verheiratet war und jetzt in einer Beziehung lebt, die wir vielleicht auch schwierig finden? Warum bohrt Jesus jetzt in ihrer Wunde? Warum stellt er sie plötzlich bloß? Und vielleicht denken wir, das ist doch wieder typisch Kirche, typisch Gemeinde. Eben spricht die Kirche, die Gemeinde noch von den größten Sehnsüchten wie Liebe, Leben und Licht. Aber in dem Moment, wo es praktisch wird, in dem es auch um ein ganz konkretes Leben geht und wo es darauf zu sprechen kommt, hat sie nichts anderes anzubieten wie Moral? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Aber in dieser Geschichte geht Jesus um was ganz anderes. Es geht ihm nicht um Moral. Eine Frau zu der damaligen Zeit hatte keine Möglichkeit, sich scheiden zu lassen. Offensichtlich war sie 5-mal weggeschickt worden. Das Problem, die Situation der Frau war kein moralisches, sondern dass sie, die von so vielen Männern begehrt wurde, keinen von ihnen halten konnte. Sie stand jedes Mal da, einsam, verlassen, ohne Versorgung. Und sie war auf Gedeih und Verderben darauf angewiesen, dass wieder einer kommt und sie zu sich genommen hat, wenn sie nicht betteln wollte. 5-mal hatte sie sich das wiederholt. Und mit dem Mann, mit dem sie jetzt zusammenlebt, der hat es nicht mal für nötig befunden, sie zu heiraten. Und wir sehen, Jesus macht ihr keine Vorwürfe. Er hält ihr das nicht vor, dass sie 6 Männer gehabt hat oder hatte. Aber was er ihr zumutet, dass sie in ihre tiefste Lebenswunde, in ihre tiefste Lebenssehnsucht ins Auge zu nehmen, dass sie das sieht und sich als den Menschen zu erkennen, der sie denn tatsächlich ist, nämlich durstig nach Leben, durstig nach Liebe und dass sie immer wieder enttäuscht worden ist. Vielfach verlassen, schlussendlich verbittert, In ihrem Leben gab es so wenig Licht, so wenig Leben, so wenig Liebe. Und auch wir, du und ich, wir können nicht über lebendiges Wasser reden, solange man nicht bereit ist, seinem innersten Durst auf die Spur zu kommen. Wenn wir wissen wollen, was lebendiges Wasser ist, müssen wir uns mit unseren ungestillten Sehnsucht konfrontieren lassen. Und ich glaube auch, einige von uns, vielleicht alle, haben ungestillte Sehnsüchte. Ihr müsst jetzt nicht mit dem Kopf nicken, das wird so sein. Wir müssen uns konfrontieren lassen mit unseren Verletzungen, mit unseren wunden Punkten, mit unserem ungelebten Leben. Und es kann und ist vielleicht auch das größte Problem all jener, die sich zutiefst nach mehr Licht, mehr Liebe und mehr Leben sehen, wenn man nicht bereit ist, über die Dunkelheit, über das Abgestorbene, über fehlende Liebe nachzudenken. Das wäre doch so, wie wenn ich zum Arzt gehe und sage zum Doktor, bitte heil mich, aber bitte sprich nicht mehr über meine Krankheit. Wird doch nicht passieren. Und das Problem von Weihnachten kann ja denn sein, die Art und Weise, wie man es feiert, nämlich, dass dieses Fest denn wie so ein Zuckerguss ist, das wir auf unser Leben gießen, und weil das eine mit unserem Leben nichts zu tun hat, sagt man, Weihnachten ist Kitsch, wie so eine süße Soße, die mit dem reellen Leben nichts zu tun hat. Und das wäre auch wahr. Aber wie wär's, anstatt Weihnachten über Bord zu werfen, etwas in unserem Leben zu ändern? Vielleicht genügt es ja schon, dass Jesus unser Leben mitsamt seinen Dunkelheiten, dass wir das Jesus hinhalten, unsere Wunden, unsere Verletzungen, mit der Bitte, uns zu heilen. Und unser Leben mehr mit Licht und Leben und Liebe zu füllen. Ich brauche euch keinen fragen, ob er schon mal verletzt wurde. Wir alle laufen mit Verletzungen rum. Und ich glaube, dass keiner heute Morgen sagt, ich habe so viel Liebe, ich brauche nicht mehr. Ich überspringe jetzt ein paar Verse und komme zum Textende. Vers 28. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und zählte allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu sehen. Viele Samaritaner aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil die Frau ihnen erzählt hatte. Also die Frau hat ihren Krug stehen lassen. Die Frau lässt ihre bisherigen Antworten stehen. Sie legt alle Versuche zur Seite, die sie versucht hat, um ihren Lebensdurst zu stillen. Irgendetwas ist da passiert in dem Gespräch mit Jesus, in der Begegnung mit Jesus. Noch hat sich ihr Leben total gewandelt. Aber wie so ein Dominostein, der gefallen ist. Licht, Liebe und Leben ist in ihr Leben gekommen. Allein schon durch das Gespräch mit Jesus. Allein schon, dass sie Jesus einen Becher Wasser gegeben hat. Und was macht sie? Sie geht in die Stadt. Und das ist ja das Spannende in der Geschichte. Eben zu den Menschen, die sie immer gemieden hat. Sonst wäre sie um 12 Uhr mittags zum Brunnen gegangen. Und sie erzählt diesen Menschen, was sie erlebt hat. Die Menschen reagieren ja unterschiedlich. Der eins befremdlich und manche fasziniert. Sie machen sich selber auf den Weg, um herauszufinden, was das denn für einer ist. Dieser Mann am Brunnen, dieser Mann, der damit anfängt, uns um einen Becher Wasser zu bitten. Aber in dem Maß, wie wir uns auf Jesus einlassen, er mehr und mehr unseren Lebensdurst stillen kann. Und diese Frau macht dann die Erfahrung, die Jesus einmal so beschrieben hat. Was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Also hör dir mal genau zu, dann weißt du, was in deinem Herzen drin ist. Dass die Gelben gegen die Roten verloren haben oder was ist heute Morgen drin? Die Insider wissen, was ich meine. Und das finde ich das Großartige an der Frau. Und das ist so das, was wir auch aus dieser Geschichte auch neu lernen können. Wer von Jesus in seinem Herz wirklich berührt wird, sei es an Weihnachten oder wann auch immer, der kann oder die kann nicht anders als davon reden. Wer die Erfahrung gemacht hat, dass sein eigenes Herz durch die Kraft Gottes mehr mit Licht, mit Leben und Liebe erfüllt ist, der muss davon reden. Reden wir davon, dass Jesus uns Licht gegeben hat. Reden wir davon, dass Jesus uns liebt. Reden wir davon, dass wir durch ihn Leben empfangen haben. Ist das für uns noch präsent? Und das ist nahezu ein wirkliches Zeichen, dass ein Mensch eine geistige Erfahrung, eine Berührung mit Gott hatte, eine Begegnung mit Jesus hat, dann will er das auch teilen. Früher gab es ja so diesen, vielleicht können sich manche noch erinnern, gerettet sein, gibt Retter Sinn oder so ähnlich. So wie wir es auch von den Hirten in der Weihnachtsgeschichte lesen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Erstaunen. Also die Hirten konnten auch nicht anders, wie das, was sie gesehen und erlebt haben. Weiterzählen. Ich möchte zum Ende meiner Predigt kommen. Ich habe mir dann so überlegt, was könnte die Botschaft denn für uns als Gemeinde bedeuten? Wer fotografiert von euch? Keiner? Wir alle fotografieren, oder? Wie fotografiert ihr? Ihr fotografiert alle digital, oder? Handy, iPad, digitale Kamera. Aber ich möchte euch mit euch ein bisschen zurücknehmen. Früher hat man ja analog fotografiert. Und wenn man früher fotografiert hat, dann war in dem Fotoapparat ein Film. Und auf diesem Film waren die Negative drauf. Korrekt? Wie kommt jetzt das negative Bild, wie wird es ein positives Bild? Früher gab es in der Schule sogar eine Foto-AG. Man geht damit, damit es nicht zu früh belichtet wird, in die Dunkelkammer. Korrekt? Und in der Dunkelkammer wurden die Bilder belichtet. Und was passiert mit den belichteten Bildern? Du hast ein positives Bild bekommen. Versteht ihr das Bild? Was ich damit ausdrücken möchte, ist, jeder von uns hat vielleicht eine Dunkelkammer in seinem Herzen. Da drin sind all die negativen Dinge, die uns beschäftigen. Wie vielleicht eine Lieblingssünde, Unvergebenheit, innere Verletzungen, Angst, Furcht. Was wird passieren, wenn Jesus in die Dunkelkammer deines Herzens kommt und mit seinem Licht dahin kommt? Er kann das Negative in etwas Positives verwandeln. Und das ist meine Bitte an euch, meine Aufforderung an euch am zweiten Advent. Bring doch all dein Negatives zu Jesus. Bring doch all das, was du an inneren Verletzungen, an Lieblosigkeit erfahren hast, an die Ängste, die du hast. Da braucht mir heute Morgen keiner sagen, dass nicht mancher von uns Angst hat. Bring es doch unter das Licht Jesu. Lass es doch zu, dass er das Negative in etwas Positives verwandelt, indem er das Alte rausnimmt und dir was Neues gibt. Wir tauschen alle gern Krankheit gegen Gesundheit ein. Wir tauschen alle gern Angst, Furcht gegen Mut. Wir tauschen alle unsere Sorgen ein mit Zuversicht. Und das möchte Gott heute Morgen machen, in deinem, in meinem Herzen. Haben wir das Bild? Und das wäre der Punkt, wo wir den Durst von Jesus stillen, heute Morgen, wenn wir mit unserem Negativen zu uns kommen. Jesus hat eine Sehnsucht danach, unser Negatives in Positives zu wandeln. Jesus hat eine Sehnsucht zu tun. Er sagt, gib's mir doch. Ich möchte es für dich tragen. ich möchte für dich da sein. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen und beten. Und jetzt können wir uns eigentlich freuen, weil Jesus ja das Negative in Positives verwandeln möchte. Aber bevor ich bete, möchte ich bitten, dass wir mal stille werden und auch uns von Gott, vom Heiligen Geist zeigen lassen, was er Negatives in Positives verwandeln möchte. Und Jesus, ich möchte dir danken auch für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du uns sagst, mich dürstet. Und ich danke dir, dass wir Jesus und unsere Verletzungen, unsere Sorge, unsere Ängste, die heute Morgen bringen dürfen. Und dass das Negative, was in unserem Herzen ist, dass es unter deinem Licht sich in etwas Positives verwandelt. Herr, dass deine Liebe uns verändert. Dass du uns Leben und volles Genüge gibst. Und Herr, dort, wo wir im Leben Hinderungsgründe haben, weil wir alles Negatives in unserer Dunkelkammer des Herzens gibt. Herr, wir werden es dir heute Morgen offenbaren. Wir werden es dir heute Morgen bringen, damit du mit deiner Liebe, mit deinem Licht hineinkommst und uns neue Dinge gibst. Herr, dass die Furcht weichen muss, dass die Angst weichen muss, dass die Sorge weichen müsse, dass Menschen, die krank sind, dass sie gesund werden. Ich danke dir für deine Hilfe und für deine Gnade und dass wir uns in der Adventszeit und an der kommenden Weihnachtszeit uns wieder ganz neu überlege und darüber nachdenke, was es heißt, dass wir mit deiner Liebe, mit deinem Licht, mit deinem Leben, das du uns schenken möchtest, in Berührung gekommen sind. Ich danke dir, dass du uns deine Hilfe gibst, dass du uns deine Gnade gibst. Und Jesus, möchte ich bitte, dass keiner so rausgeht, wie er reingekommen ist, sondern dass er die dunkle Seite seines Lebens dir offenbart. Herr, danke, dass du uns ermutigst, dass du uns Gnade gibst, dass wir es zulassen, dass du in unser Leben kommst und etwas Neues gibst. Danke, dass du der Gott bist, der heute Morgen Verletzungen heilt. Und ich danke dir, dass du heute zu uns sagst, dass dich dürstet nach unserem Negativen, damit du es verwandeln kannst in Leben aus dir. Dass du wandeln kannst, dass wir erfüllt sind von deiner Liebe. Dass wir erfüllt sind mit deinem Licht. Ich danke dir, dass du in dem Wort sagst, dass die Wahrheit uns frei macht und dass wir es zulassen, dass du in unser Leben hineinkommst und Dinge veränderst. Danke für deine Hilfe und für deine Gnade. Amen. Amen. Ich möchte euch noch eine Hausaufgabe mitgeben. Prüf einfach mal dein Herz, was da noch in der Dunkelkammer drinnen stecken könnte, dass du eigentlich Jesus ans Licht bringen solltest. Der Herr segne euch. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Feiert den zweiten Advent und freut euch mit mir, mit uns, dass wir Advent feiern dürfen und dass Jesus das Licht des Lebens in unser Leben gekommen ist. Möchten Sie das bitten und auch das Lobpreisteam, dass sie den Abschluss machen.